Einen wunderschönen guten Nachmittag ist es heute, ungewöhnliche Aufnahmeuhrzeit für uns, nicht der frühe Vogel, sondern der Nachmittagsvogel, der im Zweifel gleich trotzdem den Wurm fängt und eine gute Folge aufnimmt. Wenn wir die Hörer nicht jetzt schon nach dieser schlechten Einleitung und den ersten 15 Sekunden verloren haben. David, sei mir gegrüßt. Ich hoffe, bei dir im Westerwald ist alles im grünen Bereich.
Jens, mein Lieber, schön dein Stimmchen zu hören. Endlich wieder mit etwas mehr Luft. Wer unsere letzte Folge verfolgt hat, weiß da Bescheid. Hier bei 17 Grad und Sonnenschein. Grüße gehen raus nach Hannover, mein Lieber.
Eine neue Folge Denkenswert, der Podcast mit Potenzial. Da wollte ich nochmal kurz die Produktplatzierung an den Beginn der Folge schreiben, dass die Leute auch direkt Bescheid wissen. Ja, ihr hört euren Lieblingspodcast und ja, die Laune ist auf jeden Fall wieder sehr, sehr weit oben. Und die ist auf jeden Fall natürlich auch gestiegen, wenn ich den David so sehe, der wieder gesund und munter aussieht, der auf jeden Fall wieder die flotten Sprüche drauf hat und der auch wieder mit ein bisschen mehr Redetempo am Start ist, dann geht's mir gut. Und deswegen, hier in Hannover läuft alles. Und hier in Hannover sind wir extrem gespannt auf die Premiere, denn heute sind nicht nur David und Jens dabei, sondern heute haben wir unseren ersten Gast. Und was wäre da naheliegender, als den Gründer des Quest-Teams mal zu uns einzuladen und ein bisschen zu uns und zu unserer Arbeit zu quatschen. Und deswegen Trommelwirbel. Philipp, einen wunderschönen guten Tag auch für dich und wir hoffen, dass es dir ebenfalls gut geht.
Ja, vielen Dank Jens, vielen Dank David für diese Einladung und dass ihr mich hier interviewen wollt, finde ich eine großartige Sache. Freue mich auf die nächsten Minuten mit euch.
Das klingt doch ganz hervorragend und wenn du dich freust und wir uns freuen, dann haben wir da durchaus schon mal die halbe Miete im Sack. Und weil wir heute einfach mal sprechen möchten über unsere Arbeit als Potenzialentwickler, über das Quest-Team, über die Hintergründe und über alles, was uns so in unserem täglichen Doing ausmacht, haben wir gedacht, wäre es ja wirklich extrem clever, den Menschen dazu zu holen, der das Quest-Team vor 30 Jahren gegründet hat. Und deswegen sind wir heute auch eher im Interview-Stil unterwegs. Das heißt, es gibt jetzt gleich clevererweise keine Definition und keinen historischen Abriss, aber dafür viel, viel Input zu uns. Und deswegen, Philipp, ich würde sagen, wir gehen gar nicht großartig über los, sondern starten direkt rein. Ende 2025 hat das Quest-Team sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert. 3 Jahrzehnte Unternehmensgeschichte. Sind durchaus erstmal, ich trage heute keinen, aber wenn ich einen hätte, würde ich meinen Hut ziehen, weil das ja durchaus eine sehr, sehr lange Erfolgsgeschichte ist, auf die wir so zurückblicken können. Und im November 2025 dann ja tatsächlich auch ein ganz besonderer Moment. Bevor wir in die Vergangenheit gucken, gib doch mal ein kurzes Blitzlicht. Wie hast du diesen Tag so persönlich erlebt, den wir da gemeinsam gefeiert haben?
Ja, für mich und auch uns im Quest-Team war, die Potenzialentwickler, war dieser Tag ein besonderer Tag im Dezember. Schon die Wochen zuvor waren wir ja in einer guten Vorfreude und wir hatten uns ja relativ kurzfristig entschieden für diese Jubiläumsveranstaltung. Insofern waren da auch einige Fragezeichen, wie viel kommen denn? Und folgend dieser Einladung überrascht waren wir dann, dass ein großer Kreis unserer Quest-Team-Kompetenzpartner, Geschäftspartnerinnen, Repräsentanten aus verschiedenen regionalen Institutionen zu uns in den Westerwald kamen, um uns dann und insbesondere unsere Potenzialentwicklungsarbeit zu würdigen. Und ja, zudem erreichten uns auch zahlreiche Glückwünsche aus der Ferne von langjährigen Weggefährten und Weggefährtinnen kurz vor Beginn der Jubiläumsfeier. Die Wertschätzung, die an diesem Tag uns entgegengebracht wurde, kann man sagen, durch die zahlreichen Festreden war schon sehr berührend und sehr eindrucksvoll.
Ja, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank für den ersten Eindruck. Also ich stelle mir dann auch so einen Tag sehr, sehr spannend vor. Und gerade bei so einem Jubiläum kommen dann ja auch einfach unglaublich viele Erinnerungen hoch. Gab es denn irgendwie einen Moment oder ein Bild, das der letzten 30 Jahre, das dir sofort in den Kopf geschossen ist an diesem Tag?
Ja, ganz sicher. Ist solch ein besonderer Tag auch eine gute Gelegenheit, um mal kurz innezuhalten und mit sich auf eine geistige Zeitreise zu gehen, um dann als erstes festzustellen, dass die Zeit wie im Fluge vergangen ist. Und wenn ich so an diesen Tag nochmal denke, die Bilder des Gründungstages 1995, und da war sofort dieses Bild präsent von Marike und mir beim Notar, wie wir als Gesellschafter unsere Unterschriften unter den GmbH-Vertrag geschrieben haben und dann noch und noch direkt in der Anwaltskanzlei darauf angestoßen haben. Mhm. Im Anschluss haben wir dann im privaten Kreis mit unseren drei kleinen Kids, das vierte wurde erst später geboren, mit Freunden und Geschäftspartnerinnen die Gründung der Questteam GmbH dann gefeiert. Und insofern war das ganz spontan da auch an dem Tag eine sehr schöne Erinnerung.
Wenn wir jetzt mal, das hatten wir ja so ein bisschen angeguckt, von diesem Tag im November 2025 uns mal in eine Zeitmaschine setzen und mal so ein bisschen jetzt durch die Geschichte gehen, um dann hinterher auch zu gucken, Mensch, was ist denn so prägend gewesen in der Zeit? Dann lass uns doch mal direkt an den Anfang und an den Start gehen. Wann hast du denn damals so zum ersten Mal für dich gespürt, dass du dich selbstständig machen willst und dass du diesen Schritt gehen willst?
Ja, das hing sicherlich auch mit meiner, ich nenne es mal, Wanderreise im Leben, nenne ich es mal so, zusammen. Und es gab die verschiedensten Stationen, die jetzt insbesondere von Versuch und Irrtum gekennzeichnet waren. Also es gab jetzt kein großes Vision Board und keine konkreten Zielsetzungen, sondern mir war wichtig, und so wurde ich auch immer wieder unterstützt vom familiären Background, meinen Weg zu gehen. Und dieser Weg führte mich über sehr, sehr viele Stationen. Und nach gewissen Stationen war für mich klar, also jetzt geht es in die Selbstständigkeit. Und dann war das soweit.
Ja, Wahnsinn. Wenn man da mal so dran denkt, wie lange das jetzt schon her ist, ganz schöner Prozess. War das dann irgendwie ein ganz bestimmter oder prägnanter Moment, den du vor Augen hast? Oder eine spezielle Erfahrung für dich, die da so ganz ausschlaggebend war, dass du gesagt hast, okay, jetzt mache ich mich selbstständig?
Ja, bei mir waren das ja immer so Parallelprozesse, die hier stattgefunden haben über die, ja, wie gesagt, die verschiedensten Stationen, Ausbildungen. Und wenn ich so genau hinschaue, waren das, im Grunde genommen war das ein roter Faden, über dem der Begriff Sinnhaftigkeit des Lebens stand. Und es gab einen zweiten roten Faden, der stand für Gesundheit, körperliche Fitness, Vitalität. Und am Ende dieser Reise war klar, ja, also das wirst du in der Selbstständigkeit und als Unternehmer wirst du diese Tätigkeiten, wirst du die erfüllen und wirst du das ausfüllen.
Mhm. Ja, Wahnsinn. Absolut. Und da muss ich jetzt ja auch mal gleich kurz ein Kompliment raushauen. Wir haben ja noch keinen Videopodcast, aber weil Philipp gerade das Thema Gesundheit angesprochen hat und es ist jetzt ja das 30-jährige Jubiläum. Und wenn man Philipp dann so sieht, denkt man ja immer, der muss doch minderjährig gewesen sein, als der damals sein Unternehmen gegründet hat. Und deswegen kann ich da auf jeden Fall schon mal sagen, hat das Ganze ganz hervorragend funktioniert. Jetzt höre ich auch wieder auf zu schleimen, ist auf jeden Fall versprochen. Was mir oder was uns als Frage auch direkt in den Kopf kam, du bist ja einmal selber Unternehmer und du stützt ja oder unterstützt ja auch unterschiedliche Unternehmerinnen und Unternehmer. Und immer wenn man so mit dir im Gespräch ist, ist so dieser Unternehmergeist, das Unternehmertum auch allgegenwärtig. Was hat denn damals, als du diesen Schritt auch gegangen bist, Unternehmertum für dich persönlich bedeutet?
Ja, nach den Erfahrungen auch über eine Ausbildung, also Augenoptiker, über Studiengänge und in dem Abschluss katholische Theologie und Sportwissenschaften, habe ich mich dann entschieden, in das Unternehmertum zu gehen, um ja eine größere Freiheit zu haben, mehr Handlungsspielraum und in gewisser Weise auch mein eigener Chef zu sein, um damit viel stärker strategische Richtungen zu bestimmen, Zielsetzungen festzulegen. Und das war sicherlich sehr ausschlaggebend. Also diese Freiheitsgrade.
Ja, sehr schön. Das glaube ich. Und jeder, der dich kennt, erlebt das ja auch so. Und die Frage, die mir jetzt da direkt aufstößt, wo ich das Wort Unternehmergeist höre, ist, wie schafft man es denn nach so vielen Jahren, dieses Unternehmertum und diesen Unternehmergeist lebendig zu halten und ja, einfach jeden einzelnen Tag zu leben?
Ja, entscheidend ist, so aus meiner Sicht gilt das für mich, dass ich ja meine Berufung, ich drücke es mal so pathetisch aus, meine Berufung zum Beruf gemacht habe und insofern die innere Motivation jeden Tag gegeben ist. Also ich gehe da meiner Leidenschaft nach, ich kann auswählen, welche Themen ich bestimme, welche Zielsetzungen ich gehe, welche Schwerpunkte, was Menschen interessiert und interessieren könnte, was Menschen auch ein Stück weit benötigen, ihnen das Leben, das berufliche wie das private Leben leichter macht. Und insofern ist das ein schöner Grund, auch sich jeden Tag wieder in die Bütt zu geben.
Ja, Wahnsinn. Das glaube ich doch direkt.
Absolut. Bei uns dauert es noch 2 bis 3 Jahre, bis wir das 30-Jährige feiern, aber wir hoffen und sind aktuell auch extrem zuversichtlich, dass das Ganze so funktioniert und sehen dich da durchaus auch immer als Wegweiser oder als jemanden, wenn wir drauf gucken, wo wir sagen, oh, doch, das sieht alles schon ziemlich gut aus, was da so in den letzten Jahren passiert ist. Und da wollen wir jetzt nochmal so ein bisschen stärker drauf gucken. Du hast das gerade schon angerissen, aber wir sind da durchaus auch nochmal ein bisschen neugierig, weil dein Weg auch bis zu der Gründung ja durchaus abwechslungsreich war. Und deswegen die Frage jetzt, wenn wir auf die Zeit bis zur Gründung gucken, welche Stationen, welche Erfahrungen, die du da so erlebt hast, würdest du heute sagen, haben dich besonders geprägt?
Ja, also besonders dankbar bin ich doch, dass ich quasi einen liebevollen Familienkontext, Eltern, Großeltern, Geschwister, Tanten, Onkel und da hineingeboren wurde. Das war schon ein Glücksfall und die zentrale Botschaft in dem Kontext war immer wieder, geh deinen Weg. Such etwas, was du gerne machst, was du von Herzen machst und so im Vordergrund stand immer der liebevolle Umgang miteinander. Und ausgestattet mit so einer wunderbaren Rückendeckung führte mich das dann, ich würde mal sagen, mein Such- und Findungsprozess über diese schon angedeuteten Stationen, Augenoptiker, Dechsmann, auf dem Forschungsschiff, Studium, Sportwissenschaften, Theologie, europäische Ethnologie, Job in Südeuropa für das Reiseunternehmen TUI. Und ich war immer sportlich nebenbei in Vereinen aktiv tätig, auch als Jugendtrainer. Und das waren ständige Parallelprozesse, kann man sagen. Darüber daneben auch noch Ausbildungen, Weiterbildungen, TZI, TA, fällt mir noch ein, NLP, Zazen, autogenes Training, systemischer Beratung. Also man sieht, das war ein Riesenspektrum an Erfahrungen, Lernerfahrungen, die ich da machen konnte. Und auf dieser Lernreise wurde mir dann irgendwann klar, ich habe ja eine gute Grundlage geschaffen, um ins Unternehmertum, in die Selbstständigkeit zu gehen und das dann gemacht und habe dann diese Entscheidung bis heute auch nicht bereut.
Ja, das hört sich ja auch dann auch ganz nach einer von den Philosophien an, die wir ja auch heute noch hochhalten, dem sogenannten lebenslangen Lernen. Auch, wie wir eben schon angerissen haben, der Schriftsteller Hermann Hesse hat ja auch schon oft davon gesprochen und das immer sogenannte Wanderjahre genannt, also Zeiten im Leben, in denen man sucht, ausprobiert und vor allen Dingen auch seinen eigenen Weg findet. Und da hast du uns ja gerade schon ganz schön auf eine Reise mitgenommen, dass das ja sehr, sehr spannend bei dir war, sehr abwechslungsreich und du da ja auch schon viel erlebt hast. Wie bist du denn dann zu dem Gedanken gekommen, zu sagen, okay, und jetzt gehe ich in die Richtung bei all dem, was du uns eben aufgezählt hast, zum Trainer zu werden, Hilfe zur Selbsthilfe und solche Seminare anzubieten?
Ja, das könnte man auch zu Fall nennen. Ne? Also es fällt einem so zu, man ist so auf dem Weg und ist in diesen Suchprozessen unterwegs. Und ich hatte einen wertvollen Menschen, dem ich auch wertvolle Impulse bis heute verdanke. Neben meiner Familie und später auch dann meiner Frau Marike und den Kindern. Und da spielte insbesondere ein Weggefährte, Jugendfreund auch eine wichtige Rolle. Peter Weil, der dann auch später ein Geschäftspartner wurde. Und unsere Wege liefen immer wieder viele Jahre mal zusammen, auseinander. Und ja, er lernte dann jemanden kennen oder kam so ein Impuls. Das war der Dr. Paul Stieger. Und der Dr. Paul Stieger stand auch am Anfang, wollte sich neu orientieren. Und wir drei haben uns dann entschieden, wir machen was Gemeinsames in diesem Bereich der Organisationsentwicklung, Potenzialentwicklung. Und das war natürlich eine sehr schöne Situation, um dann mit vereinten Kräften da auch was zu starten. Und der Dr. Stieger und der Peter Weil, die hatten schon mal das IMT-Zentrum in München gegründet. Und ich konnte da als Freier mit allem, was ich hatte, als freier Trainer mit tätig sein. Und so sind wir dann gestartet.
Und das ist ja immer schon mal eine clevere Geschichte, wenn es dann auch jemanden gibt, zu dem man Vertrauen hat, mit dem man einige Berührungspunkte macht und da so ein Stück weit eine Zusammenarbeit möglich ist und eine gemeinsame Weiterentwicklung auch, dann finde ich das gerade so zum Start auch immer extrem zauberhaft, wenn man es nicht alleine macht, wenn man da auch so ein Stück weit aus einem starken Team heraus arbeitet. Könnte jetzt auch, jetzt fange ich gleich an, rührselig zu werden, weil so ähnlich war es ja mit mir und euch auch, dass man sich mal kennengelernt hat, dann irgendwie wieder aus den Augen verloren hat und jetzt als starkes Team unterwegs war. Von daher kann ich diesen Gedanken da auch erstmal nur 1000%ig unterstützen. Auch wenn du der Frage, die ich jetzt ursprünglich stellen wollte, so ein bisschen vorweggegriffen hast, aber das verzeihe ich dir und ich stelle sie trotzdem nochmal so ein bisschen abgewandelt. Ein paar Menschen, denen du da jetzt begegnet bist, hast du jetzt ja auf jeden Fall schon mal mit aufgezählt. Gab es auf dem Weg, jetzt auf der weiteren Reise, noch andere Personen, wo du sagen würdest, die haben dich auch geprägt, da kannst du dich heute noch auch dran erinnern?
Ja, ich erinnere mich in gewisser Weise an, da ich ein gutes Namensgedächtnis, Personengedächtnis habe, erinnere ich mich ja auch viele, viele Jahre zurück an jede einzelne Station und alle wichtigen Menschen. Und namentlich möchte ich jetzt hier insbesondere die ich schon genannt habe, nochmal benennen. Das ist, wie gesagt, insbesondere der familiäre Rückhalt aus der Herkunftsfamilie, aber auch jetzt meine eigene Familie, die mir da mit den Kids und mit Marike da ein sehr gutes Fundament und eine Basis liefert. Und das sind natürlich jetzt der enge Kreis von Geschäftspartnern, Freunden, Kunden. Und das sind ja alles langjährige Wegbegleiterinnen. Und insofern bin ich da auch sehr, sehr dankbar jedem Einzelnen, mit dem ich auch heute noch in Verbindung stehe.
Man könnte fast meinen, David, das war so ein verstecktes, indirektes Kompliment. Deswegen wollte ich das hier an der Stelle nochmal kurz hervorheben. Ich glaub, da warst du auch mit gemeint. Ja, deswegen darfst du jetzt auch gerne die nächste Frage stellen.
Das könnte sein, mein Lieber. Das habe ich einfach in Westersohn-Manier einfach überhört. Und trotzdem geht's runter wie Butter. Ja, meine Frage wäre auch noch, würdest du sagen, dass diese Menschen, die du eben schon genannt hast, Paul Stieger, Dr. Paul Stieger und Peter Weil, der ja auch ein enger Freund heute noch der Familie ist, auch irgendwie ja dein Denken verändert haben oder mitbegleitet haben? Oder würdest du sagen, das kommt einfach aus deiner Ursprungsfamilie und das haben meine Opa und meine Oma, deine Eltern dir mitgegeben?
Ja, die Denkanstöße kommen eher aus, ja, über die Philosophie, über Bücher, natürlich auch über Menschen, jetzt nicht ganz konkret über die genannten, denn wir waren ja relativ kurzfristig zusammen und dann habe ich mich entschieden für den eigenen Weg und bin den eigenen Weg dann gegangen. Und insofern gab es da sicherlich Impulse, aber jetzt nicht Impulse, wo ich sagen könnte, ja, die sind mir noch so präsent und die haben mich in die oder die Richtung gebracht.
Also würdest du sagen, es waren eher so die Veranlagungen, die halt aus der Familie kamen, frei zu denken, deinen eigenen Weg zu gehen und deine Wegbegleiter, die ja jetzt eben schon mehrfach genannt wurden, waren einfach Teil und dann bist du da deinen ganz eigenen Weg gegangen.
Ja, letztlich ist es ja das Leben im Gesamten, was einem die Impulse und Anstöße gibt und vieles ist, ja, kriegt man bewusst mit und manche Dinge sind aber einem auch gar nicht so bewusst und trotzdem wirken sie dann.
Und dann jetzt da auch noch mal ein kleines Stückchen weiter gefragt. Wir sprachen jetzt über die Personen, sprachen über die Selbstständigkeit, das Unternehmertum und dann ist es ja final 1995 das Quest-Team geworden und die dazugehörige GmbH. Was war damals so der Auslöser? Ich mache jetzt A, was Eigenes, ich mache es B als Quest-Team und ich mache es C auch dann als juristische Person, wie es dann irgendwie so auf Fachdeutsch heißt.
Ja, der Teamgedanke stand mir so auch vom Sport herkommen schon immer im Vordergrund. Und Quest war ein Begriff von, ja, aus dem Indianischen kommen, Vision Quest, also auf der Visionssuche sein. Und Quest war für mich dann die Abkürzung von Question. Und Quest hieß dann, ja, auf der Suche sein, in der Frage stehen von der Philosophie, nicht auf alles eine Antwort haben, sondern mehr mit einer Offenheit durchs Leben zu gehen. Und insofern habe ich das dann miteinander verbunden und ja, fand das als eine gute Grundlage, gute Orientierungshilfe dann auch oder Zielgröße in der Frage stehen und das als Team.
Ja, vielen Dank. Wahnsinnig spannend, die ganzen Einblicke, damit einfach mal auf die Reise zu kommen. Die andere Frage, die sich mir auch noch stellen würde, war, was war denn jetzt dein Gedanke, damals nicht ein klassisches Weiterbildungsinstitut oder ein klassischer Weiterbildungsanbieter zu werden, sondern da eher aus diesem Gedanken, den du uns ja gerade erläutert hast, kommend, dich zu entscheiden, da was Eigenes zu machen.
Ja, also für mich stand fest, es ist, auf alle Fälle steht es auf der Basis des Teamgedankens und ich wollte ein Weiterbildungsunternehmen entwickeln, welches aus einem Netzwerk von selbstständigen Trainerinnen und Kompetenzpartnerinnen kommend aus Wirtschaft, Bildung, Wissenschaft und Sport bestehen sollte. Fundament sollten, ich nannte das dann auch ein Vertrauensnetzwerk, gleich zu Beginn schon sollten tragfähige Beziehungen, Selbstverpflichtung, Selbst- und Mitverantwortung sein, insbesondere mit dem Ziel, dann eine nachhaltige Qualität und einen Mehrwert für die Kunden, die Kundinnen, die Unternehmen zu liefern, die Menschen, mit denen wir es zu tun haben.
Und ich finde, das spürt man tatsächlich auch und diesen Ansatz finde ich auch bis heute, ja, ich möchte fast sagen revolutionär, diese Kombination aus selbstständigen Menschen, die aber trotzdem zusammen sich als Team sehen. Und ich glaube, in der täglichen Arbeit spürt man das mit diesem Teamgedanken auch sehr, sehr stark. Ist etwas, wo ich jeden Tag aufs Neue wieder denke, Philipp, war nicht die schlechteste Idee, die du damals hattest, als du das Ganze entsprechend so ins Leben gerufen hast und das Ganze so auch angelegt hast. Heißt, das war so ein Stück weit das Unternehmerische, was dich geprägt hat. Jetzt ist es ja so, wenn man als Weiterbildungsinstitut unterwegs ist, wenn man mit Menschen arbeitet, wenn man, so wie wir uns verstehen, Potenzialentwickler ist, dann gibt's da ja auch immer so bestimmte Ansätze, bestimmte Gedanken und einer davon ist, im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der Mensch. Und das ist ja erstmal so eine Aussage, so banal, aber trotzdem tiefgehend in Kombination, dass wir da auch mal innehalten wollen. Was bedeutet denn so dieser Satz für dich und was hat er auch so auf den Unternehmerjahren, die so hinter dir liegen, immer bedeutet?
Ja, also vieles wird einem ja erst später bewusst und ganz sicher, was so mein Motor war, was mein Antreiber war, kann man sagen, ich bin ein Beziehungsmensch und hatte es immer sehr intensiv mit vielen, vielen Menschen aus vielen Szenen zu tun. Und insofern, ja, habe ich dann später entdeckt, dass ganz klar Unternehmen und Abteilungen, Teams, Projekte werden ja immer von Menschen für Menschen geleitet und gesteuert. Und insofern steht nicht nur im Leitbild, sondern im echten Leben steht der Mensch nach innen wie nach außen immer im Mittelpunkt und ist aus dieser Perspektive ja Dreh- und Angelpunkt, kann man sagen. Und das verlangt ja von jedem, die mit Menschen zu tun haben, also könnte man auch in andere Bereiche gehen, insbesondere Schule oder auch im medizinischen Bereich, dass man mit Menschen, die mit Menschen professionell zu tun haben, dass man eine gute Kenntnis über das Wesen des Menschen hat und auch ein hohes Maß an Selbsterkenntnis und Selbstreflexion. Also erstmal bei sich selbst ansetzt. Und mir war immer wichtig, dass erst an zweiter Stelle Methoden, Techniken, Werkzeuge kommen und die dienlich sind dann, ja, um dem Menschen behilflich zu sein. Und insofern habe ich mich auch bei all dem, was ich gemacht habe, immer sehr intensiv mit Menschenbildern auseinandergesetzt. Natürlich in Bezug auf die Weltbilder, die es da ja vielfältig gibt. Und das Menschenbild, dachte ich von Anfang an, mit dem wir als Potenzialentwickler die Methoden und Tools in den Unternehmen und Teams vermitteln, die sind von ganz entscheidender Bedeutung. Und wenn man so ein bisschen zurückschaut, eine Philosophie, eine Theologie, Psychologie, haben sich die Experten schon immer mit der Frage auseinandergesetzt, was macht denn den Menschen aus? Und wir erleben ja gerade so eine Renaissance dieser Frage. Und dazu gibt es letztlich ein ganzes Spektrum an Perspektiven und Aussagen. Und im darwinistischen Sinn ist der Mensch ein höher entwickeltes Tier. Für andere Philosophen ist der Mensch des Menschenwolf. Und das hat mir nie so richtig gefallen. Und ich bin dann zum Glück auch, kann man sagen, auf Viktor Frankl, sogenannte dritte Wiener Schule gestoßen, Begründer der Logotherapie und Existenzanalyse, also der sich insbesondere im Kern, er war Schüler von Freud und Adler, so nebenbei, der hat sich ja insbesondere mit dem Menschenbild auseinandergesetzt und mit der Sinnfrage und der Wertefrage. Und insofern, ja, habe ich da eine sehr starke Resonanz gespürt und da auch eine Verbindung gesehen zu den Menschenbild der alten Griechen, Körper, Geist und Seele, also immer so eine ganzheitliche Sichtweise. Und das war von Anfang an klar, also wir wollen mit diesem Menschenbild wollen wir dann auch unsere Arbeit machen. Ja, es gibt ja heute im Großen und Ganzen auch andere Strömungen, aber insbesondere, ja, war so dieses alte Verständnis der Antike dann für uns oder für mich sehr wichtig.
Tja, wahnsinnig spannend.
Auf jeden Fall. Das heißt, den Mensch als ganzheitliches Wesen zu betrachten, etwas, was ja so jeden Tag wieder in unsere Arbeit einfließt. Und jetzt kommt eine Frage, wo ich extrem gespannt bin, wie du sie beantwortest, weil wir heißen ja Questteam die Potenzialentwickler. Und jetzt gibt es ja ganz unterschiedliche Berufsbezeichnungen, Trainer, Coach, Organisationsentwickler, wo sich viele was drunter vorstellen können. Aber du und jetzt natürlich auch wir haben uns dazu entschieden, wir gehen mit Potenzialentwickler einen anderen Weg und versuchen da bestimmte Sachen miteinander zu kombinieren. Das hat auf der einen Seite den Vorteil, dass das ein sehr, sehr schöner Begriff für unsere Arbeit ist, führt auf der anderen Seite aber manchmal dazu, dass wir es erklären müssen und dann so diese klassische Frage kommt, Mensch Philipp, Mensch David, Mensch Jens, was ist eigentlich ein Potenzialentwickler und was ist eigentlich Potenzialentwicklung? Und da haben wir alle so im Laufe der Zeit unsere eigenen Antworten drauf entwickelt und heute sind wir sehr gespannt zu hören, wie du das immer beantwortest.
Ja, also das ist ja eine zurückliegende alte Idee, dass der Mensch ausgestattet ist mit bestimmten Gaben, Talenten, Begabungen, damit auf die Welt kommt. Und das finden wir schon, ja, im Neuen Testament finden wir schon das Gleichnis von den anvertrauten Talenten und dass es immer darum geht, was macht denn jemand aus diesen mitgegebenen Begabungen? Also Rückblick würde ich sagen, waren es Impulse aus, insbesondere aus dem Theologischen, aber auch Impulse aus dem Sportbereich. Man spricht ja auch von, der ist ein ewiges Talent, ne, der hat Talente, Ne? Der hat so seine Begabungen nicht richtig entwickeln können.
So wurde ich immer genannt im Sport, ja.
So, okay. Und als Potenzialentwicklerinnen gehen wir ja von der Annahme aus, dass jeder Mensch halt mit einem großen kreativen Potenzial, also mit diesen unbekannten Fähigkeiten, Entwicklungsmöglichkeiten und Talenten geboren wird. Und ich finde das ein sehr positives Menschenbild, eine sehr positive Annahme. Und ist auch klar, dass einige schon in jungen Jahren und später erkannt werden. Die sind sichtbar, aber es gibt auch Talente, Potenziale, Möglichkeiten, Fähigkeiten, die im Verborgenen ruhen und ja, da vielleicht auch immer brach liegen. Und das Spannende für uns als Potenzialentwicklerinnen ist es, Menschen dabei zu unterstützen und zu helfen. Und das gilt ja auch für einen selbst, dass man ja die eigenen Potenziale erkennt und entfaltet, entwickelt und dann auch realisiert, sofern man das möchte. Und insofern ist das Potenzialentwicklung ein sehr schöner Ansatz. Und wir haben diesen Begriff von Anfang an in den Mittelpunkt gestellt, haben allerdings auch immer wieder die Schwierigkeit gehabt mit in den Kontexten, in denen wir tätig sind, dass Menschen gefragt haben, ja, was ist denn darunter zu verstehen? Man versucht es dann zu erklären. Und eines unserer jetzigen Bilder ist das Bild einer Muschel, die im Grunde genommen, wenn sie geschlossen ist, in ihrem Innern einen Schatz tragen kann, also wertvolle Perlen. Und wir helfen auch in unseren Qualifizierungen oder Lernwerkstätten, helfen wir Menschen, an diesen verborgenen Schatz ranzukommen. Also ein Stück weit die Muschel zu öffnen und zu schauen, welche wertvollen Perlen und Goldnuggets sind denn da drin? Wie sieht denn der Schatz aus? Um dann auch eine Entscheidung zu treffen. Also die entwickeln sich nicht automatisch, die realisieren sich nicht automatisch. Das ist immer eine Frage der bewussten Entscheidung. Im Grunde genommen gilt jetzt aus unserer Sicht, wenn wir sagen, jeder verfügt über ein großes Spektrum an kreativem Potenzial, dann gilt natürlich, dass jeder zeichnen kann, dass jeder singen kann, dass jeder malen kann, gehört mehr in den Bereich der Kunst. Man vergleicht sich dann zu oft mit einem Da Vinci oder mit anderen großen Experten in der Kunst und sagt, das kann ich nicht. Aber das kreative Potenzial ist grundsätzlich vorhanden. Deswegen sagen wir auch, das ist eine bewusste Entscheidung. Wie gut man das dann ausbaut, das ist dann nochmal eine andere Frage.
Das passt ja dann auch sehr zu dem Menschenbild, von dem du eben gesprochen hast und der Schule von Viktor Frankl, also der Mensch als immer und ja fast einziges sinnsuchendes Wesen und da natürlich auch immer auf der Suche nach eigenen Talenten und eigenen Begabungen. Also super spannend, dass du da irgendwann zu diesem Begriff gekommen bist. Eben gerade hast du auch noch einen weiteren Begriff fallen lassen oder von dem gesprochen, über den wir oft benutzen. Und das ist der Begriff der Lernwerkstätten. Warum benutzt du oder wir beim Quest-Team diesen Begriff der Lernwerkstätten? Geh doch da nochmal ganz kurz näher drauf ein.
Ja, was wir ja machen, ist im Grunde genommen Hilfe zur Selbsthilfe zu geben über die verschiedensten Impulse, Methoden, Werkzeuge, Instrumente, Modelle. Und jetzt könnte man das ganze Workshop nennen, man könnte Seminar nennen, man könnte es Schulung nennen. Das sind ja auch alles Begriffe, die im Markt gängig sind. Und ja, die Entscheidung fiel dann für zum einen das Lernen, klar, weil es immer ein Lernen ist, eine Lernerfahrung. Und zum anderen, dass diese Werkstatt, dieses Bild der Werkstatt ausdrückt, okay, das ist jetzt hier nicht alles so geordnet, schon systematisiert, geordnet, sondern eine Werkstatt, die kann auch sehr, ja, wild aussehen. Mhm. Und das Werk entsteht dann über eine Zeit. Das Werk entsteht. Es ist kein fertiges Werk, das jetzt hier angeboten wird, sondern es hängt von jedem Einzelnen ab, der jetzt in dem Kontext ist, in so einer Lernwerkstatt als Lernender. Ja, wir sind ja hier, definieren uns ja oft auch als Lehr-Lernsystem. Wir geben so die Impulse, aber im Grunde genommen sind auch wir als Potenzialentwickler immer in der Haltung des Lernenden. Und dann haben wir eine gute Chance, dass hier ein gemeinsames Werk entstehen kann. Und das ist dann die Lernwerkstatt.
Ja, und auch wo wir jetzt so lange schon dabei sind, ist das einfach immer wieder schön, da nochmal einen tieferen Einblick zu bekommen und zu hören, was du dir da wie gedacht hast. Also ja, vielen herzlichen Dank Vielen herzlichen Dank für den Einblick hinter dem Begriff, wieso sprechen wir eigentlich von Lernwerkstätten?
Ja, und das mit dem, dass es manchmal wüst aussieht, kann ich auf jeden Fall unterschreiben, aber trotzdem gibt es immer einen roten Faden und ein Gesamtergebnis, wo das, was du gerade beschrieben hast, dass sich jeder als Teil des Ganzen sieht, dass sich jeder als Teil des Prozesses sieht, durchaus eingehalten wird und man dann immer total fasziniert ist, wenn man auf dieser Reise auch die Entwicklungen sieht, die Menschen dann so nehmen. Und wo wir jetzt nochmal ganz kurz das Thema Mensch haben, damit hier heute auch wieder Meister der Überleitungen hinterher als Titel da steht, weil da bin ich nämlich kein ewiges Talent, sondern Profisportler. Du hattest das Thema mit der Haltung eben auch schon mal einmal angerissen. Was würdest du denn jetzt sagen, welche Rolle spielt deine, unsere Haltung in der Arbeit mit den Menschen und wie zeigt sich diese Haltung auch konkret, wenn wir jetzt mit unseren unterschiedlichen Zielgruppen arbeiten, mit Azubis, Nachwuchskräften, Führungskräften und natürlich auch mit Teams?
Ja, vielleicht noch eine Ergänzung, die mir jetzt gerade eingefallen ist, zu den Lernwerkstätten. Da scheint es mir ganz wichtig zu sein, und das haben wir, ich würde mal sagen, ja, professionalisiert und perfektioniert. Das ist die hohe Kunst der prozesshaften Entwicklung von Ergebnissen und Erkenntnissen. Und das entsteht über, ja, den rollierenden Prozess. Insofern ist das auch ein wichtiger Unterschied jetzt zu Training oder Workshops oder zu einem Seminar. Und klar, als Potenzialentwickler machen wir das, schlüpfen wir auch Potenzialentwicklung, wer jetzt der Haupthut und wir setzen uns dann auch unterschiedliche Hüte mal auf. Mal sind wir Trainer, mal sind wir Coach, Moderator, mal Berater. Also die Rollenübergänge sind dann im Grunde genommen auch im echten Leben ganz fließend. Und das sind so die Hüte, die man aufhat. Nicht, und auch die Methoden und die Werkzeuge, die man vermittelt. Aber der eigentliche Schlüssel für echte Potenzialentwicklung liegt aus meiner Sicht in der Haltung. Und die Haltung, das ist ja Einstellung, könnte man noch sagen. Am besten drückt sich das für mich mit Sokrates aus oder drückt das Sokrates als, ja, der drückt das gut aus. Und für viele ist er ja Begründer der westlichen Philosophie und seine Haltung, ich weiß, dass ich nicht weiß, also das wurde oft mit nichts übersetzt, aber ja, Quelle habe ich mal gelesen, in der griechischen Quelle habe ich mal gelesen, dass es eigentlich nicht weiß bedeuten müsste, denn er war ja ein sehr Wissender, ein sehr Gelehrter, ein Mensch, der sehr viel Erfahrung hatte. Aber in dieser Haltung zu sein, ich habe jetzt so viel erlebt, so viel gesehen, so viel gehört, studiert, ausgebildet und in dieser Haltung, ich weiß, ich tue es so, als ob. Ich weiß, dass ich nicht weiß. Also mein Nichtwissen ist größer als das Wissen, das ich habe. Und das scheint mir die beste Haltung zu sein für uns als Potenzialentwickler. Und der Sokrates entwickelte ja den sogenannten sokratischen Dialog, die Hebammenkunst, wie heute genannt, auch wenn wir einen großen Werkstattkoffer haben, einen Werkzeugkoffer, einen Methodenkoffer, hilft uns diese Haltung doch sehr bei der Hilfe zur Selbsthilfe, damit es wirklich zu einer Nachhaltigkeit des Gelernten kommt. Und da ist ein Stück eine Herausforderung drin, ja, sich immer wieder in diese Haltung zu bringen. Im Unterschied zum Ich weiß schon, was für dich gut ist und was das Richtige ist und das Falsche ist. Und das ist auf der anderen Seite auch das Schöne und verpflichtet uns zum permanenten Lernen. Also selbst in dieser Haltung zu sein, wir sind permanent Lernende, unabhängig davon, wie lange wir jetzt schon und was wir schon alles gesehen haben.
Also die Haltung, ich weiß, dass ich nicht weiß, als viel mehr als nur ein Fundament deiner und unserer Arbeit. Und du arbeitest ja jetzt auch schon seit etlichen Jahren, wie wir gehört haben, mit den verschiedensten Menschen und Organisationen zusammen. Was ist denn für dich heute so eins der wichtigsten Dinge in der Arbeit, die du unbedingt weitergeben möchtest?
Ja, also wie gesagt, diese Hilfe zur Selbsthilfe und in der Regel kommen ja Menschen, Individuen, Teams oder auch Bereiche mit einem Anliegen an uns heran. Und im Kern kann man sagen, wenn man das mal reduziert, geht es im Kern immer um die Sinnfrage. die Sinn- und Wertethematik. Und das haben wir über die Jahre in alle unsere Veranstaltungen implementiert. Egal, was wir machen, ob es jetzt ein Einzelcoaching ist, ein Talentmanagement-Workshop, ein Konfliktmanagement-Workshop, eine Teamentwicklung, unsere Qualifizierungen zum systemischen Potenzialentwicklungscoach. Die Sinnhaftigkeit und Wertethematik ist immer eine zentrale. Ausgehend davon, dass der Mensch, mit Viktor Frankl gesprochen, ein Sinnsucher ist, auf Sinnerfüllung und Sinnhaftigkeit angelegt ist und ja, die Sinnlosigkeit im Grunde genommen zur Depression, zur Resignation führt. Und insofern steht die Sinnhaftigkeit für uns tatsächlich im Vordergrund. Und wenn wir eine Organisationsentwicklung machen, sagen wir, ja, stellt den Sinn an den Anfang. Und wir sagen dann so plakativ, mit Sinn zum Erfolg oder mit Sinn zum Gewinn. Ja, also das fließt dann schon. Davon gehen wir aus. Es ist also auch von uns eine Grundannahme, dass wenn wir die Sinnhaftigkeit in den Vordergrund stellen für den einzelnen Menschen, für die Teams, für die Organisation, dass dann eher folgt. Ne? Es steht ja da eher folgt, dann folgt was. Und das ist in der Regel immer was Positives.
Ja, richtig, richtig cool. Ein Satz, der uns auch auf jeden Fall einfach in Erinnerung geblieben ist, den hast du irgendwann mal in einem von deinen Seminaren gedroppt, wie man heute so schön sagt, ist der Satz: auf die wichtigen Fragen im Leben gibt es nie Fast Food als Antwort. Nimm uns doch da nochmal kurz mit auf die Reise. Wie kamst du da drauf und warum sagst du, ist das so? Knüpft ja perfekt an das, was du gerade erzählt hast.
Ja, Fast Food in dem Kontext unserer Lernwerkstätten wird an uns oft der Wunsch getragen, gib mir doch ein Patentrezept. Ja, und das echte Leben und die Vielfältigkeit der Situationen, die unterschiedlichen Situationen, die Einmaligkeit von Menschen widerspricht einem Patentrezept. Insofern dann einfach mal auch so ein bisschen platt und schnottrig rausgehauen. Es gibt in dem, das war ganz konkret, hat mich dann jemand gefragt, ja, was hast du denn für ein Patentrezept? Mhm. Gib mir doch mal ein Patentrezept für die und jene Konfliktsituation mit meinem Chef. Und dann sagte ich, für Fastfood, ja, das ist jetzt hier keine Fastfood-Veranstaltung.
Damit hast du die Leute damals auf jeden Fall auf deiner Seite. Ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern. Und das ist dann ja auch tatsächlich genau so, wie du sagst. Es gibt diesen Wunsch nach schnellen Lösungen, um sich in einer immer komplexer werdenden Welt zu orientieren und um zu schauen, dass man da für sich einen möglichst einfachen Weg findet. Aber auf die wesentlichen Dinge sind diese schnellen Antworten häufig dann vielleicht eher die zweitbesten. Dann gab es noch ein zweites Zitat, bevor wir gleich nochmal so ein bisschen Anekdoten von dir einfordern in der heutigen Folge. Aber ein zweites Zitat, weil auch das unsere Arbeit, finde ich, ganz gut beschreibt, ist das mit dem Schubladen sind nur für Schränke gut. Ich weiß gar nicht, wer der Urheber von diesem Zitat ist, aber das muss ein verdammt toller Mensch sein an der Stelle. Aber jetzt unabhängig von dem Selbstlob, ich habe das mal so ein bisschen jetzt aufgeschrieben in der Frage, wir versuchen Schubladen im Kopf zu schließen. Was verbindest du mit dieser Aussage auch in Bezug auf unsere Arbeit?
Also mit Bezug zu dem Menschenbild, das wir jetzt haben hier im Quest-Team als Potenzialentwickler, der Mensch ist eine Einheit von Körper, Geist und Seele, was sicherlich noch einer näheren Begriffsbestimmung bedarf, ist es schon immer ein Wunsch gewesen von Menschen, also sich selbst zu verstehen und andere zu verstehen. Und insofern gibt es, und das hat in den letzten Jahren sicherlich auch sehr stark zugenommen, gibt es ganz eine Vielfalt an Typologisierungsmethoden und Instrumenten, um den Mensch jetzt hier ja irgendwie in den Griff zu bekommen und ihn zu etikettieren. Und dieses Etikett ist ja wie eine Schublade. Man hat eine Schublade auf und nehme jetzt so ein Instrument, das eine Methode, die sagt, es gibt einen grünen Typen oder einen roten Typen oder einen blauen Typen oder einen gelben Typen. Und ja, das sind Kategorien, mit denen man versucht, jetzt einen Menschen zu beschreiben. Und jetzt von unserem Weltbild herkommen und Menschenbild herkommen, ist das eher abwertend und reduktionistisch, wenn man so auf einen Menschen zugeht. Und wir würden auch sagen, es ist menschenunwürdig. Der Mensch ist für uns im Quest-Team immer ein Geheimnis. Ja? Und diesem Geheimnis sind wir lebenslang auf der Spur. Also das heißt, das gilt für uns selbst. Wir selbst sind in einem Entdeckungsprozess, in einem lebenslangen Entdeckungsprozess. Könnte man jetzt mal so sehen, als lebenslang Lernender. Und jetzt jemanden zu etikettieren und ihm da so einen Stempel aufzudrücken, rot, grün, blau, gelb, ist zum einen ist es unwissenschaftlich, auch wenn immer wieder eine Wissenschaftlichkeit propagiert wird. Es ist unwissenschaftlich und insbesondere gefährlich aus unserer Sicht. Man erfährt sich selbst nicht und erfährt nicht den anderen Menschen, sondern man sagt, okay, Schublade, rot, Haken dran und da liegt er dann drin.
Okay, also auch da die Ermunterung an alle, eher mal eine Schublade zu schließen, weg vom Etikettiergerät hin zu der Individualität und der Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du uns da schon mal mit auf die Reise genommen hast. Fällt dir da noch was ein zu?
Ich würde spontan sagen, also die Schublade erst gar nicht aufmachen. Also wenn du sie aufhast, dann bist du ja schon, läufst du schon Gefahr, ihn zu etikettieren, in eine bestimmte Richtung zu bringen. Ja, das machen wir natürlich automatisiert, aber das Wichtigste, das Entscheidende ist, sich dazu, wir können es vielleicht auch gar nicht anders, ne? Also es, die öffnet sich ja automatisch, aber man könnte einen Beobachter installieren, der sagt, das ist doch dein Anteil. Wir kommen ja aus dem Konstruktivismus, ein konstruktivistisches Weltbild. Das heißt, wir sagen, letztlich sind wir auch der Schöpfer unserer Welt. Wir konstruieren permanent, auch unser Gegenüber. Der ist nicht rot, der ist nicht blau vom Typus, sondern es ist ein Spektrum an Farben und das möchte ich kennenlernen.
Ja, sehr schön. Also da immer wieder die Ermutigung hin zu der Haltung, ich weiß, dass ich nicht weiß und das auch über den anderen, dass man sich da einfach jedes Mal wieder so wie wir, das ja auch als eine unserer Philosophien haben vor jedem Workshop, dass wir sagen, hey, hier gibt hier nichts aus der Schublade, sondern wir machen jeden Workshop so, als hätten wir ihn noch nicht gemacht. Also auch dem Menschen wieder so gegenübertreten, als wenn ich mit ihm noch gar nicht in Kontakt gegangen wäre, so dass sich gar nicht erst eine Schublade öffnet. Finde ich ein super, super spannender Ansatz. Wir müssen ja auch immer so ein bisschen auf unsere Zeit gucken, damit wir in ungefährer Reihenfolge und Richtung unserer Podcast-Folgen bleiben. Ich merke, hier gibt es noch Fragen ohne Ende und das Ganze ist einfach super, super spannend. Wir könnten da auch jetzt auf das Thema, wie sieht Philipp und denkt über den Konstruktivismus nochmal eingehen, aber ich glaube, das müssen wir dann einfach nochmal an anderer Stelle mit einer neuen Podcast-Folge machen. Ich hätte aber auf jeden Fall noch eine Frage, die uns auch einfach und ich glaube auch unsere Hörer und Hörerinnen interessieren würde. Wenn du jetzt auf so viele Jahre deiner Arbeit zurückblickst, gibt es da einfach einen Workshop oder ein spezielles Seminar, das du so nie vergessen würdest? Einfach, um da mal auch eine Anekdote raus aus dem Philosophischen hin zum, wie war denn der Alltag als erfolgreicher Potenzialentwickler die letzten 30 Tage? Welchen Workshop oder welches Seminar wirst du niemals vergessen?
Ja, also ganz sicherlich erinnere ich mich da an einen Workshop in den Bayerischen Alpen. Und dieser Workshop, dann war ein groß angelegter Teamworkshop, hatte auch Outdoor-Anteile drin. Und ein Outdoor-Anteil bestand dann auch drin, lief dann auf einer Berghütte. Und das war eine alte Berghütte. Und in dieser alten Berghütte, es war jetzt im Sommer, es war also schön warm, man konnte schön draußen zugange sein. Und wir haben dann uns ausgetauscht im Team, haben da einige kleine Übungen gemacht und haben das Ganze dann abgeschlossen mit einem schönen Feuerwerk. Und vor dieser Berghütte standen Tische, alte Eichentische, die waren ja schon, schon einige Jahre auf dem Buckel, waren sicherlich sehr wertvoll. Und unser Experte hatte dort quasi das Feuerwerk aufgebaut. Wir waren alle so fasziniert und haben erst gar nicht mitgekriegt, dass die ganzen Tische dann anfingen zu brennen. Und wir haben viel Spaß gehabt. Das ist klar, aber im Nachhinein muss ich mich dann auch rechtfertigen und musste dann gerade stehen, dann für diese verbrannten, wertvollen Tische. Also sowas geht einem in gewisser Weise auch als negative Erfahrung dann nie mehr aus dem Kopf, bei allem, was wir da an Spaß hatten.
Jens, nimm uns doch nochmal mit auf die Reise des nach vorne.
Nee, ich muss erst noch ganz kurz den Wortwitz raushauen, dass andere sagen, sie brennen im Seminar ein Feuerwerk ab und wir tun es tatsächlich. Da musste ich jetzt gerade nur noch mal ganz kurz dran denken, mit all daraus resultierenden Konsequenzen. Es ist, glaube ich, so, wie David gesagt hat, ich hätte jetzt noch 64 Anschlussfragen. Und das ist aber ja das Schöne, wenn man so einen monatlich erscheinenden Podcast macht, man kann immer wieder entscheiden, noch eine zweite Folge zu einem Thema zu machen und so deine Sicht auf den Konstruktivismus, auf diese Schubladenthematik, nochmal 2, 3 witzige Geschichten aus der Praxis. Ich glaube, da geht noch was. Jetzt wollen wir aber last but not least nochmal einmal in Richtung Zukunft gucken. Wir haben jetzt so ein bisschen auf deinen Weg bis heute geguckt mit der Gründung, mit dem, was du so erlebt hast, mit unseren Ansätzen und unserem Menschenbild. Jetzt mal die Zukunftsbrille aufgesetzt, wenn du jetzt so nach vorne guckst. Philipp, wie geht deine, wie geht unsere gemeinsame Reise jetzt erstmal weiter?
Ja, also das hängt ja damit zusammen, wie man auf die Welt schaut, auf die Trends und Entwicklungen. Und ich glaube, dass es 2 große Strömungen geben wird, neben vielen Parallelströmungen natürlich. Aber eine Strömung ist der sogenannte Transhumanismus. Und dahinter steht so die Idee, ja, den Menschen in Anführungsstrichen unsterblich zu machen, ja, aus ihm einen Roboter, eine Maschine zu machen. Ja, und die Entwicklung, die Trends sehen wir ja. Also ich will das jetzt gar nicht bewerten im Sinne von richtig, falsch, gut, schlecht. Aber wir haben uns entschieden, auch vor dem Hintergrund unseres Menschenbildes und wie wir mit Menschen umgehen möchten, dass wir quasi den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und das werden wir weiterhin tun über die Sinnhaftigkeit und Werthaftigkeit. Also das wird viel stärker noch an Fahrt aufnehmen. Und da sind wir in gewisser Weise, im Quest-Team sind wir ja alle unterwegs. Und wir haben ja hier kein hierarchisches System. Wir definieren uns ja alle als Partner auf Augenhöhe, auch wenn man unterschiedliche Rollen hat und damit unterschiedliche Aufgaben verbunden sind. Aber sind wir hier ein sehr, sehr agiles Unternehmen. Und dass das auch in Zukunft, da liegt die große Herausforderung in der Selbst- und Mitverantwortung, in der Loyalität für das Ganze, das noch viel stärker zu leben und ja, und auch dabei viel Spaß zu haben, Freude zu haben, sich weiterzuentwickeln, immer dran zu bleiben, an den Trends und Entwicklungen auch eigene zu setzen, weiterhin eigene Modelle, Methoden zu erarbeiten, wie wir das machen. Nee, das ist weiterhin ein sehr, sehr freudvolles, motivierendes Tun.
Eigentlich ja in unserer Manier noch ein Abschlusswort und eine kleine Zusammenfassung, aber ich glaube, an dieser Stelle bedarf es gar keiner weiteren Worte. Ich sage auf jeden Fall für uns beide schon mal herzlichen Dank, Philipp. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns hier durchs Interview zu gehen. Ich will jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, aber es fühlt sich so an, als könnte es da nochmal in der Zukunft einen zweiten Teil geben. Wir haben eben gemerkt, der Fragenkatalog könnte noch unendlich weitergehen. Super spannende Reise. Also erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, für den Blick in deinen Kopf und das Mitnehmen auf deinem Weg und deine Gedanken. Von unserer Seite vielen, vielen herzlichen Dank. Und ja, in klassischer Variante überlasse ich jetzt meinem lieben Jens das letzte Wort.
Die letzten Worte, weil ich wollte noch einmal den Werbeblock einschieben. Wir freuen uns weiterhin über Kommentare von euch. Wir freuen uns über den Austausch. Wir freuen uns über Gespräche, über Feedback, egal ob über Social Media oder auch über die Kommentarfunktionen in dem Podcast-Player eures Vertrauens. Empfehlt uns unseren Freunden, sodass die Hörerschaft weiter wächst und wir freuen uns auf die kommenden Folgen mit euch. Und jetzt, David ist wieder gesund und David hat erlaubt, dass ich wieder die humorvolle Verabschiedung ans Ende bringe. Und dieses Mal bin ich im Bereich der Kulinarik unterwegs und wünsche euch allen ein wunderbares Ciao Chiwapchichi. Wenn ich das jetzt noch richtig aussprechen könnte, wäre es noch witziger gewesen. Aber jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Alles Liebe, alles Gute. Und Philipp, du darfst heute als Gast selbstverständlich abmoderieren.
Ja, auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ihr ja, mich auf die Art und Weise, erfrischende Art und Weise dann auch interviewt habt und ich hier einen Beitrag leisten konnte. Und wünsche euch alles und uns alles Gute und dass wir weiter hier in einer guten Partnerschaft und mit viel Spaß und mit viel Freude in der Potenzialentwicklung unterwegs sind. Alles, alles Gute und tausend Dank auch nach draußen.
In diesem Sinne, herzlichen Dank, Küsschen nach Hannover und ciao.